Jeremia rief Baruch, den Sohn von Neria. Er diktierte ihm alles, was er während dieser ganzen Zeit im Auftrag des Herrn verkündet hatte, und Baruch schrieb es in die Buchrolle. Dann sagte Jeremia zu ihm: Ich darf den Tempel nicht mehr betreten. Deshalb geh du am nächsten Fasttag hin und lies die Buchrolle allen Leuten vor, die im Tempel zusammenkommen. Nicht nur die Bürger von Jerusalem sollen es hören, sondern auch die Leute aus den Städten in Juda. Vielleicht werden sie sich dann von ihrem verkehrten Weg abwenden und den Herrn um Gnade anflehen. Denn er ist voller Zorn auf dieses Volk und hat ihm furchtbare Strafen angedroht. Baruch tat, was Jeremia ihm befohlen hatte, und las die Worte des Herrn im Tempel vor. Es war im 5. Regierungsjahr des Königs Joachim im 9. Monat. Alle Leute aus Jerusalem und aus den nahegelegenen Städten von Juda waren damals zu einem Fasttag im Tempel zusammengerufen worden. Baruch las der versammelten Menge die Worte Jeremias vor. Er stand dabei im oberen Tempelhof in der Nähe des neuen Tores vor dem Raum, der Gemaria, dem Sohn des ehemaligen Staatsschreibers Schaphan, gehörte. Gemarias Sohn Micha hörte alles, was Baruch aus der Buchrolle vorlas, alle Worte, die der Herr durch Jeremia gesagt hatte. So schnell er konnte, ging er zum Königspalast hinab. Im Zimmer des Staatsschreibers waren gerade sämtliche Minister zu einer Sitzung versammelt. Außer dem Staatsschreiber Elishama waren dort Delaja, der Sohn von Shemaja, Elnathan, der Sohn Achbors, Gemaria, der Sohn Schaphans, Zitkia, der Sohn von Hanania und weitere hohe Beamte. Micha berichtete ihnen, was Baruch dem Volk aus der Buchrolle vorgelesen hatte. Die Minister schickten daraufhin Jehudi, um Baruch zu holen. Jehudi war ein Sohn von Netanja, sein Großvater hieß Schelemja und sein Urgroßvater Kushi. Jehudi befahl Baruch: Bring das Buch, aus dem du dem Volk vorgelesen hast, zu den Ministern. Baruch nahm die Buchrolle und ging zu ihnen. Die Minister sagten zu Baruch: Setz dich und lies uns das Buch vor. Baruch setzte sich und las. Als sie alles gehört hatten, schauten sie einander erschrocken an und sagten zu ihm: Das müssen wir unbedingt dem König melden. Dann sagten sie zu Baruch: Woher hast du alle diese Worte, die du da aufgeschrieben hast? Er antwortete ihnen: Jeremia hat es mir Satz für Satz diktiert und ich habe nichts anderes getan, als seine Worte mit Tinte in diese Buchrolle zu schreiben. Da gaben ihm die Minister den Rat: Du und Jeremia, ihr müsst euch schnell verstecken. Niemand darf wissen, wo ihr seid. Die Minister ließen die Buchrolle im Zimmer des Staatsschreibers Elishama zurück und begaben sich in den Palasthof zum König. Sie berichteten ihm alles. Der König schickte Jehudi, um die Rolle zu holen. Jehudi holte sie aus dem Zimmer des Staatsschreibers Elishama und begann, sie dem König und den führenden Männern, die bei ihm versammelt waren, vorzulesen. Der König wohnte damals im Winterhaus, denn es war der 9. Monat, Anfang Dezember, und es war kalt. In einem Kohlenbecken vor ihm brannte ein Feuer. Joachim hatte ein Messer zur Hand genommen, wie es die Schreiber zum Anspitzen der Federkiele benutzen, und jedes Mal, wenn Jehudi 3 oder 4 Spalten gelesen hatte, schnitt der König sie mit dem Messer von der Buchrolle ab und warf sie in die Flammen, bis schließlich die ganze Rolle vernichtet war. Keiner von den Zuhörern erschrak, keiner zerriss seine Kleider, weder der König noch irgendeiner seiner Leute. Dabei hatten Elnathan, Delaja und Gemaria dem König dringend gebeten, die Rolle nicht zu verbrennen. Aber er kümmerte sich nicht um ihre Bitten. Im Gegenteil, er gab seinem Sohn Jerachmeel sowie Seraja, dem Sohn Asriels, und Schelemja, dem Sohn Abdeels, den Befehl, den Propheten Jeremia und seinen Sekretär Baruch zu verhaften. Doch Gott, der Herr, hatte dafür gesorgt, dass man sie nirgends fand. Nachdem König Joachim die Buchrolle verbrannt hatte, erging das Wort des Herrn ein weiteres Mal an Jeremia. Nimm eine neue Rolle und lass alles darauf schreiben, was in der ersten Rolle stand. Über Joachim aber sollst du aufschreiben lassen, so spricht der Herr. Du hast die erste Rolle verbrannt und hast Jeremia vorgehalten. Wie kannst du schreiben lassen, der König von Babylonien werde bestimmt kommen und dieses Land verwüsten und Menschen und Vieh daraus vertreiben? Darum sage ich dir, Joachim, König von Juda, keiner deiner Nachkommen wird dir auf dem Thron Davids folgen. Deinen Leichnam wird man draußen hinwerfen, wo er schutzlos der Hitze des Tages und der Kälte der Nacht preisgegeben ist. Ich strafe dich, deine Nachkommen und alle deine Komplizen für eure Schuld. Über euch und die Bewohner von Jerusalem und alle Leute von Juda bringe ich all das Unglück, das ich ihnen angedroht habe, denn niemand von euch wollte auf mich hören. Da nahm Jeremia eine neue Buchrolle und gab sie seinem Schreiber Baruch. Dieser schrieb nach Jeremias Diktat noch einmal alles auf, was schon in der Rolle stand, die König Joachim ins Feuer geworfen hatte. Außerdem fügte Jeremia noch viele ähnliche Worte hinzu.
Anfangs 1947 suchte ein junger Beduine, Mohammed Atib, nach einer entlaufenen Ziege. Er sah in dem Gebiet von Qumran dann eine seltsame Öffnung einer Höhle und er kam auf die großartige Idee, dort hinein einen Stein zu werfen. Vermutlich war es etwas ein größerer Stein, kaum war der Stein durch diesen Spalt hinein in diese Höhle gefallen, hörte er so ein dumpfes Klirren von Ton, der kaputt ging. Und natürlich dieser junge Mann, der Forschungstrieb hat ihn dann dazu geführt, dass er in diese Höhle hineinging und am Boden dieser Höhle ganz viele Tonkrüge vorfand. Später stellte sich dann heraus, dass in diesen Tonkrügen lederne Buchrollen mit einem sehr hohen Alter enthalten waren. Sie waren über 1900 Jahre alt und in einem erstaunlich guten Zustand. Viele Bibelbücher, Fragmente und andere Schriften wurden hier entdeckt. Und es gilt heute dieser Fund in Qumran als einer der sensationellsten Funde, die man von Schriften gemacht hatte. Der israelische Staat erwarb dann durch Mittelsmänner, die Geschichte um diese Rollen ist so interessant, zum Teil waren diese Lederrollen in Märkten zum Kauf angeboten für Schuhleder, weil die doch gar nicht realisierten, was das war. Und dann hat dann eben so ein Schuhleder gekauft und gesehen, was das ist und so weiter. Jedenfalls hat später der Staat Israel die Jesaja-Schriftrolle A gekauft und hat für diese Schriftrolle und für andere Schriften, die sie erworben haben, ein Museum gebaut. The Shrine of the Book. Das sehen Sie hier. Und das Museum ist sehr raffiniert gebaut. Es ist wie der Deckel eines Tonkruges. Und da drin werden nun diese Schriften ausgestellt und diese Jesaja-Schriftrolle A, die wirklich eine Sensation ist, ist hier, das ist so, wer das kennt, die Schriftrollen sind so in Dings verpackt und die öffnet man dann, so hat er dann ja das auch abgeschnitten. Die ist so verpackt hinter kugelsicherem Glas und diese Vitrine hier, die kann man versenken. Das heißt, wenn Krieg ist oder Bombenangriffe, dann wird diese Vitrine versenkt, damit diese Schrift verschont bleibt. Man kann sich mit Recht fragen, was bewegt ein Volk wie das Volk Israel dazu, die heiligen Schriften so zu verehren, so zu bewahren? Wo gibt es ein Volk auf der Erde, das eifersüchtig eine Urkunde hütet, in welcher sie oft und nachdrücklich als halsstarrig und gottlos bezeichnet werden? Jeder kann ins Museum gehen und wer einigermaßen Hebräisch lesen kann, kann lesen, was über das Volk Israel gesagt wird. Nichts, was man ausstellen möchte. Ich weiß nicht, ob ich so ein Urteil über mich der ganzen Welt präsentieren wollte. Aber warum tut das ein Volk? Das ist doch faszinierend. Und dann sogar noch das Ganze so zu verpacken, dass das nicht zerstört werden kann, wenn Krieg ist. Was wir von Jeremia und aus der Zeit des Königs Joachim gehört haben, kann uns dann etwas verstehen lassen, vielleicht warum, dass das Volk Israel diese Schrift ausstellt. Juda, ich habe es überschrieben, unzerstörbare Worte. Zuerst sehen wir Gottes zuverlässige Offenbarung. Ich habe gedacht, wenn die Gideons kommen, könnte ich ja mal wieder was zur Bibel predigen. Und als das letzten Sonntag gesagt wurde, da sehen wir immer so innerlich zerrissen, wenn ein Muttertag ist, dann kommen Gideons, was machen wir jetzt? Und dann, als gesagt wurde, nächsten Sonntag kommen die Gideons, das habe ich ja schon gewusst, aber dann wurde es nochmal gesagt. Und in dem Moment, wo das gesagt wurde, kam in den Sinn, Jeremia 36, darüber kannst du predigen. Deshalb mache ich das jetzt. Unzerstörbare Worte. Wir sehen mal Gottes zuverlässige Offenbarung. Wir machen uns Gedanken darüber, was Gott im Sinn hat. Finde ich sehr, sehr eindrücklich hier. Denn wie Gottes Botschaft bewegt und dass Gott nicht zulässt, dass sein Wort ausgerottet wird. Juda steht am Abgrund. Das Nordreich, also Juda ist Südreich, die 10 Stämme sind Nordreich, die wurden schon von über 100 Jahren erobert vom Assyrischen Reich und verschleppt. Man hat die Völker verschleppt, nicht im Land gelassen. Und das hat das Südreich mitbekommen. Sie wussten also, Gott hält durchaus Gericht. Und wie bereits im Nordreich, so möchte Gott nun auch hier im Südreich das Schlimmste verhindern. Auch im Nordreich hat er immer wieder Propheten geschickt und gesagt, kehrt um, seht doch, was ihr macht, ist nicht gut, ich will euch verschonen, aber tut Buße über euer Leben. Und sie wollten nicht und wurden verschleppt. Und dasselbe versucht nun Gott nochmals beim Südreich, das Schlimmste abzuwenden. Und er beauftragt Jeremia, eine Buchrolle zu nehmen und alles hineinzuschreiben, was über Israel und Juda und alle anderen Völker er ihm gesagt hat, seit der Zeit des Königs Josia. Jeremia soll also nun über eine große Zeitspanne weg das aufschreiben, was ihm Gott gesagt hatte. Gott sagte nicht, setz dich hin und ich diktiere dir jetzt, was du schreiben sollst. Das hat ja dann Baruch gemacht. Das war der Job von Baruch. Aber Gott sagt ihm, schreibe alles hinein, was ich dir gesagt habe. Also aus der Erinnerung soll er jetzt nun niederschreiben. Nun werden viele fragen, ob Jeremia überhaupt fähig dazu war, alles aufzuschreiben, was er in den letzten 20 Jahren von Gott gehört hatte. Und im gleichen Atemzug stellt man dann die Genauigkeit der Bibel in Frage. Ja, gerade wenn er aus der Erinnerung geschrieben hat, so kann doch das bestimmt nicht fehlerlos geschehen sein. Ergo, die Bibel ist ja gar nicht so zuverlässig. Das ist doch Menschenwort, das haben ja Menschen geschrieben, Menschen sind fehlerhaft, also kann man sich auf dieses Wort gar nicht so wirklich verlassen. Das ist eine Gang. Gäbe diese Argumentation, das ist aber sehr, sehr eine oberflächliche Schlussfolgerung. Denken wir doch an Ereignisse in unserem Leben, die Jahre zurückliegen, die uns heute noch so präsent sind, wie wenn es gestern gewesen wäre. So kann ich mich ganz gut daran erinnern, dass ich in meinen ersten Schuljahren an einem Samstagmorgen 9 Ohrfeigen bekommen habe von meiner Lehrerin. Ich habe nur noch so gemacht. Das werde ich noch wissen, wenn ich 90 bin. Ausgenommen, ich habe Arterienverkalkung. Wie wenn das gestern gewesen wäre. Ich könnte noch Geschichten erzählen. Wie wenn es gestern gewesen wäre. Ich konnte nicht Kaffee schreiben. Da bin ich da gesessen und habe Kaffee mit 2 F und 1 E geschrieben, habe es gezeigt, zack, habe ich eine Ohrfeige bekommen, bin ich wieder abgesessen, Kaffee mit 1 F, 2 E, zack, eine Ohrfeige, Kaffee mit 1 F, 1 E, zack, eine Ohrfeige. Ich habe es nicht geschafft, Kaffee mit 2 F und 2 E zu schreiben. Am Schluss stand meine Lehrerin so vor mich hin, ich habe geheult, war ein kleiner Junge und sie hat ganz schmutzig mich angelacht. Das habe ich nie vergessen. Das ist über 35 Jahre her. Aber ich habe auch gute Erinnerungen in meinem Leben. Zum Beispiel, wie ich mit 19 Jahren Jesus kennenlernte. Etwas, was ich vermutlich auch nie vergessen werde. Diese Nacht im Bett, als ich Jesus mein Leben anvertraute. Und wo ich von dem Moment an wusste, ich werde Pfarrer. Ich weiß nicht warum, ich wusste es einfach. Und am anderen Tag ging ich zu meinen Eltern, komme raus und sage, ich werde Pfarrer. Habe ich nie vergessen. Oder wie ich meine Frau kennenlernte, könnte ich Geschichten über Geschichten erzählen. Oder über die Geburt unserer Kinder. Man vergisst nicht einfach alles im Leben. Und Jeremia, der nicht in einem Zeitalter der Informationsflut aufgewachsen ist, der nicht jeden Tag im Internet alles runterholen konnte, am Schluss nicht mehr wusste, was er am Anfang gemacht hat. Für ihn war es kein Problem, sich zu erinnern, was ihm Gott in den letzten 20 Jahren sagte. Erstens war die Botschaft, die ihm Gott mitteilte, ganz eng mit seinem Lebensumfeld verbunden. Er hat Botschaften bekommen für Völker, die er kennt, die er miterlebt, wie es ihnen geht. Es ist nicht eine Botschaft, die zeitlos einfach in einen Raum hineinkommt und er weiß gar nicht, wie er sich orientieren soll. Und zweitens bin ich der tiefen Überzeugung, jedes Mal, wenn Gott mit Jeremia gesprochen hatte, war das für ihn so eindrücklich, dass man das einfach nicht vergisst. Ich vergesse auch nicht mehr Punkte, wo ich merke, da hat Gott ganz besonders zu mir gesprochen. Das ist in uns wie eingemeißelt. Das sind Dinge, die man nicht einfach zur Seite legt. Das Faszinierende ist ja das Gegenteil, nicht, dass es unzuverlässig ist, sondern dass Jeremia mit seinen Worten niederschreibt, was Gott ihm gesagt hat. Das ist die Art, wie Gott sich offenbart. Er lässt nicht Menschen wie Maschinen schreiben, denn er hat nicht Maschinen geschaffen, sondern Originale. Er bezieht die Originalität eines Menschen mit in seine Offenbarung ein. Und deshalb finden wir in der Bibel unterschiedliche Sprachstile. Wir merken, welcher zum Beispiel im Neuen Testament, welcher Autor viel ein schwierigeres Griechisch hat als ein anderer. Das macht doch nichts. Die unterschiedlichen Sprachstile, die kommen von den unterschiedlichen Menschen, die Gott gebraucht. Man erkennt die Gemütsverfassung, die zeitlichen Umstände der Verfasser. Und dann könnte man sagen, ja, aber wäre es nicht einfacher gewesen, wenn Gott die Bibel einfach diktiert hätte. Jedem gesagt, dem Jeremia, dem Paulus, Jesaja, einfach gesagt hätte, setz dich hin und ich sag dir, schreib Wort für Wort. Und der Schreiber dann völlig in den Hintergrund treten würde. So wie eben Baruch geschrieben hat, was Jeremia ihm diktierte. Bestimmt, da bin ich überzeugt, hätte Gott das so machen können. Aber ich glaube nicht, dass ein Mensch mehr deswegen das glauben würde, was in der Bibel steht. Sie würden dann sagen, ja, das ist ja alles der gleiche Stil. Das ist ja ein Einheitsbrei. Das hat irgendwann irgendwer irgendwo geschrieben. Auf das können wir uns nicht verlassen. Man hat immer einen Grund, warum man es nicht glauben will. Es würde ja auch der Art Gottes total widersprechen. Er, der die Welt so vielfältig und fantasievoll und originell geschaffen hat, wenn er eine einfältige Offenbarung uns zur Verfügung stellt, das wäre ja wie eine Faust aufs Auge, es passt nicht zusammen. Die Vielfalt in der Welt, in der Schöpfung und dann so eine eintönige Offenbarung. Nein, Gott kann viel Größeres schaffen. Es ist viel glaubwürdiger, die Vielfalt im Wort Gottes. Das ist und bleibt, die Bibel, das einzigartigste Buch in der Menschheitsgeschichte schlechthin. Noch niemand konnte mir ein anderes Buch bringen, das diese Merkmale hat wie die Bibel. Niemand. Es ist und bleibt das einzigartigste Werk in der ganzen Menschheitsgeschichte. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde und macht darum Gebrauch von seinen Fähigkeiten, von den Fähigkeiten, die er dem Mensch gegeben hat. Nehmen wir mal das Beispiel Herbert von Karajan. Sicher vielen noch ein Begriff, ein äußerst begabter Dirigent zu seiner Zeit. Er besaß die Fähigkeit, ein Musikstück anzusehen, die Noten anzusehen, und dann spielte sich so in seinem Kopf dieses Konzert ab. Bei mir passiert dann nicht viel, wenn ich Noten sehe. Aber bei ihm ist da viel passiert. Bei dem kam etwas in Gang. Und er wusste dann schon, bevor er überhaupt das Orchester dirigierte, wie das kommen sollte. Und nun wusste er auch, welches Instrument, welche Möglichkeiten hat, und er wusste, wie jedes Instrument will, dass das gespielt wird. Und er konnte dieses Orchester so dirigieren, dass es ein hervorragendes Konzert gab, weil er so ein hervorragender Dirigent war. Und es ist nach wie vor heute auch so, es braucht gute Musiker, aber gute Musiker allein ohne guten Dirigenten gibt kein hervorragendes Konzert. Und nun stellen wir uns mal vor, die Autoren der Bibel seien diese verschiedenen Instrumente. Jedes hat seine besondere Beschaffenheit, seinen besonderen Klang, seine besonderen Aufgaben in diesem Konzert der Bibel. Gott, der die Instrumente ganz genau kennt, denn er hat sogar die Instrumente gemacht, das Karajan ja nicht tat, kennt die Instrumente viel besser. Und nun kann man sich vorstellen, dass Gott wie ein Dirigent dieses Konzert Bibel dirigiert über diese Geschichte hinweg. Und er weiß, wann er welchem Instrument den Einsatz gibt, weil er die Eigenart, die Beschaffenheit seiner Instrumente sehr gut kennt. Und so haben wir ein wunderbares Konzert, die Bibel, die wir bei uns glücklicherweise sehr gut zugänglich haben. Gott dirigiert dieses Konzert nicht nur, sondern er hat auch das alles vorgängig selber geschrieben. Durch den Heiligen Geist hat er seine Noten geschrieben. Die Propheten, heißt es im 1. Petrus, sind vom Geist Gottes ergriffen worden und haben verkündet, was Gott ihnen aufgetragen hat. Der Geist Gottes, Gott selber ist dabei engagiert, dass das aufgeschrieben wird, was er den Menschen mitteilen wird. Wir können uns ganz und gar auf die Bibel verlassen. Für Gott ist es kein Problem, dafür zu sorgen, dass Jeremia, auch alle anderen Autoren, also Jeremia wie alle anderen Autoren, genau das aufschreiben ließ, was er wollte, weil er sie durch den Heiligen Geist leitete. Und Menschen, die sagen, die Bibel ist Menschenwort und voll Fehler, die haben keine Ahnung, zu was Gott fähig ist. Absolut keine Ahnung. Dass Gott es nicht nötig hat, Menschen wie Maschinen zu gebrauchen, sondern dass Gott Menschen wie Original gebraucht, in ihrem ganzen Wesen, in ihrem ganzen Sein. Das zeigt wiederum einmal mehr, wie respektvoll Gott mit seinen Geschöpfen umgeht. Es heißt im Johannesevangelium, sagt Jesus selbst: Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weiter lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist wird euch erinnern. Gott wird selber dafür besorgt sein, dass die Botschaft wirklich richtig übermittelt wird. Und wenn Gott sich den Menschen mitteilt, dann kommen wir zum Punkt 2, dann hat er eine ganz bestimmte Absicht. Karte abgestellt, Entschuldigung. Ja, aber stell vielleicht wieder ab, nimm es das zur Sicherheit. Dann hat Gott eine ganz bestimmte Absicht, was er uns mitteilen will. So wie wenn jemand einen Brief schreibt, haben Sie schon mal einen Brief geschrieben ohne bestimmte Absicht? Einfach nur so, weil Sie einen Brief schreiben wollten, dann hatten Sie auch die Absicht, einfach einen Brief zu schreiben. Aber niemand tut etwas ohne Absicht, so auch Gott nicht. Er hat eine bestimmte Absicht, was Gott dazu bewegt hat, den Menschen mitzuteilen und zu sagen, finde ich, steht eigentlich für die ganze Bibel. Vielleicht, sagt er dem Jeremia, vielleicht werden die Leute von Juda umkehren, wenn sie hören, welches Unheil ich über sie bringen will. Vielleicht, vielleicht geben sie ihr verkehrtes Leben auf und ich kann ihnen ihre Schuld vergeben. Wenn Sie ein Wort in der Bibel herauspicken möchten, mit dem Sie erklären wollten, was die ganze Idee der Bibel ist, dann ist es dieser Vers. Vielleicht kehren Sie um, damit ich Ihnen Ihre Schuld vergeben kann. Das ist die ganze Absicht des Wortes Gottes. Ist das nicht großartig? Im Vordergrund steht nicht das Gericht, sondern die Rettung. Juda hat Gott schon oftmals, unzählige Male enttäuscht. Und sie haben Gott verworfen, indem sie Götzen anbeteten, andere Götter verehrten. Und oft versprachen sie, ihm umzukehren, aber sie taten es nicht. Und trotzdem versucht Gott noch einmal will er das Volk ermahnen, er will noch einmal sie ansprechen, noch einmal ihnen die Gelegenheit zur Umkehr geben. Vielleicht wird Juda sich bekehren oder wird Juda umkehren. Vielleicht werden sie ihre Situation erkennen und dann kann ich ihnen ihre Schuld vergeben. Er will das Volk vor dem Untergang retten. Er will ihnen ihre Schuld vergeben. Gott ringt um sein Volk, er kämpft um sein Volk. Das bewegt ihn dazu, dem Jeremia den Auftrag zu geben, diese Rolle zu schreiben. Es ist eine unfassbare Liebe zu den Menschen. Vielleicht denkst du jetzt, wenn Gott Juda so liebt, könnte er ihnen doch einfach vergeben. Er ist doch allmächtig. Natürlich ist er allmächtig. Aber Gott ist auch gerecht. Es ist ganz undenkbar, dass Gott seine Gerechtigkeit preisgibt. Würde er die Gerechtigkeit preisgeben, wäre er nicht mehr zuverlässig und treu. Das wollen wir auch nicht, ein Gott, der untreu ist. Einmal so, sprich mal anders. Wir wollen einen Gott, der treu ist. Gott kann nicht einfach seine Gerechtigkeit preisgeben und sagen, ist mir jetzt alles egal. Das ist, wie wenn ich sagen würde, ich möchte jetzt auf den Kopf laufen. Aber ich kann nicht auf den Kopf laufen. Warum nicht? Es geht einfach nicht. Der Kopf ist nicht zum Laufen da. Gott kann nicht einfach sagen, ja, Schwamm drüber. Das ist immer unsere schöne Vorstellung, dass Gott einmal sagt, Schwamm drüber. Es gibt keinen Schwamm drüber. Gott ist gerecht. Und es gibt einen Weg zur Rettung, aber die Rettung ist nicht, dass Gott einfach sagt, Schwamm drüber, sondern in dem, dass ich meine Sünde erkenne und bekenne und meinen Widerstand gegen ihn aufgebe. Wenn wir das verstehen, erkennen wir die Liebe Gottes in seinem Handeln, mit welcher Sehnsucht er die Rettung der Menschen sucht. Damals galt dieses Wort für Juda und Israel, aber das Anliegen, das Gott in der ganzen Bibel verfolgt, ist Rettung der Menschen. So heißt es auch, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das möchte Gott. Das ist genau das, warum er die Bibel entstehen ließ. Sie zeigt uns unseren Zustand, in dem wir uns befinden. Sie zeigt uns, dass wir verloren sind und dem Verderben nahe, aber sie zeigt uns auch, dass wir durch Jesus Christus, wir glauben an ihn, wenn wir unser Leben in Ordnung bringen, gerettet werden. Genau das tut die Bibel bis heute. Die Bibel ist nach dem Erlösungswerk Jesu, das sie beschreibt, eines der großartigsten Zeichen der Liebe Gottes zu uns Menschen, weil uns Orientierung und Wegweisung gibt. Darum wollen wir doch, dass Menschen die Bibel sich mit der Bibel beschäftigen. Das ist doch der Grund, warum die Gideons Bibeln in der ganzen Welt verteilen. Nicht, weil sie Freude haben am Bibel verteilen. Das haben sie ja vielleicht auch, aber warum haben sie Freude, wenn sie Freude haben daran? Weil sie wissen, dass da drin Gott sich offenbart und dass das die Chance ist, dass Menschen gerettet werden. Das ist doch der Grund. Es ist erstaunlich, wie verbreitet die Bibel ist und wie viele Bibeln tagtäglich bei den Menschen zu Menschen kommen. Vielleicht, das ist doch der Grund, werden die Leute umkehren, wenn sie hören, welches Unheil ich über sie bringen will. Vielleicht geben sie ihr verkehrtes Leben auf und ich kann ihnen ihre Schuld vergeben. Das ist doch der tiefe Wunsch. Ich denke, eines jeden Gideons, der diesen Dienst tut, das ist der tiefste Wunsch von jedem Christ, der unterwegs ist, um das Evangelium zu verbreiten. Das ist genau das, warum wir es so wichtig finden, dass Menschen Bibeln haben. Das ist wie eine Zeitbombe in ihrem Leben. Die tickt. Vielleicht steht die im Büchergestell, aber vielleicht einmal nehmen sie sie raus und lesen sie und vielleicht kehren sie dann um. So wie dieser Arzt im Bündnerland, Dr. Sartorius, der Alkoholiker war, seine Praxis niedersoff und dann Selbstmord machen wollte und als er die Pistole nimmt, fällt eine Bibel runter. Er liest in der Bibel, bekehrt sich. Das Leben kommt in Ordnung. Vielleicht geben sie ihr verkehrtes Leben auf und ich kann ihnen ihre Schuld vergeben. Das geschieht bis heute. Auch dieser Dr. Sartorius, der nicht mehr lebt, ich habe den mal erlebt, Geschichten erzählen. Ich hätte noch die ganze Nacht zugehört. Das war so interessant, ihm zuzuhören. Was Gott aus diesen Menschen gemacht hat, ist enorm. Und auch seine Kinder, glaube ich, stehen viele, oder ich weiß nicht, ob alle, stehen auch im Glauben. Nachdem nun Baruch alles aufgeschrieben hatte, beauftragt ihn Jeremia, am nächsten großen Fest in den Tempel zu gehen, um die Schrift vorzulesen. Er selber konnte nicht gehen, weil er vermutlich gleich verhaftet worden wäre und abgeführt. Vor einigen Jahren wurde er nämlich auch schon von Joachim gesucht und sein Prophetenkollege Uriah wurde dann hingerichtet und er ist ganz knapp dieser Hinrichtung entgangen, der Jeremia. So ging Baruch im Dezember 604 vor Christus in den Tempel. Es war ein besonderer Sabbat, das Volk aus der Stadt Jerusalem kam zusammen und aus den Städten Judas und es war ein großes Fasten da aufgerufen. Er ging in die Halle des Gemarias und las dort vor und der Sohn dieses Mannes, der war ganz betroffen, rannte in den Königspalast, wie wir gehört haben. Da waren die Minister versammelt, sagte, hey Leute, ich habe was gehört, das müsst ihr unbedingt hören. Die Minister sagen, also lasst den kommen, wir wollen uns das anhören. Dann liest Baruch vor den Ministern dieses Schreiben, was da Jeremia aufgeschrieben hat. Die sind zutiefst schockiert und sagen, das muss der König unbedingt hören. Aber du und Jeremia, ihr müsst euch verstecken. Wir sorgen schon dafür, dass das der König vorgelesen bekommt, weil sie ja wussten, dass der König komisch reagieren könnte. Und offenbar war der Inhalt so brisant, dass das nötig war. Und nun lässt auch Joachim dann kommen und jetzt wird das vorgelesen von einem anderen Schreiber. Und nun passiert etwas Unfassbares. Alle stehen hier versammelt, Minister und wer auch immer, und hören zu, was Jeremia aufgeschrieben hat. Nicht einer zerreißt die Kleider. Und der König erdreistet sich, was für die Juden ja eine Ungeheuerlichkeit ist, erdreistet sich von der Schriftrolle, wenn drei Spalten gelesen waren, die runterzuschneiden und die ins Feuer zu werfen. Nur drei Männer, vermutlich unter Lebensgefahr, versuchten, den König davon abzuhalten, das zu tun. Aber er tat es trotzdem. Er tat nicht nur das, sondern er sagte, diese beiden Männer, Baruch und Jeremia, fass mir die, die sollen vor Gericht gestellt werden. Die anderen nahmen es hin. Keiner von den Zuhörern erschrak und zerriss seine Kleider, weder der König noch irgendeiner seiner Leute. Ja, es ist unangenehm, wenn man die Wahrheit zu hören bekommt. Unangenehm zu hören, wenn man in einer schlimmen Situation steckt. Er wollte es nicht wahrhaben, seine aussichtslose Lage. Er dachte wohl, wenn er die Schrift verbrenne, sei sie ungültig und er könne das Unglück von sich wenden, das auf ihn zukommt. Welch eine Dummheit. Sein Vater Josia übrigens reagierte ganz anders als 26-jähriger Mann. Hat er gehört, hat man die Schriftrollen wiedergefunden, die Gesetzesrollen, die wurden ihm vorgelesen und der war so erschüttert, dass er die Kleider zerriss, dass er Buße tat, sich vor Gott niederwarf und heulte und sagte, Gott, es tut mir leid, was wir getan haben. Und Gott hat sich erbarmt über ihn. Aber sein Sohn hat ganz anders reagiert. Schade, dass Eigenschaften und Charakterzüge der Väter nicht immer so automatisch auf die Söhne übergehen. Schade hier. Er wollte das vernichten und blicken wir zurück in die vergangenen Jahrhunderte, gibt es genügend Beispiele, wie Menschen versuchten, die Bibeln zu vernichten. So im Jahr 303 nach Christus, der große römische Kaiser Diokletian gab den Befehl, die Christen mit ihrem heiligen Buch zu vernichten. Eine der größten Angriffe auf Gemeinde und Bibel der Geschichte. Hunderttausende Christen wurden getötet und fast alle Schriften, Bibelhandschriften wurden verbrannt. Bis heute gibt es Länder, in denen es verboten ist, Bibeln zu besitzen. Oft versuchten Regierungen, die Menschen von der Bibel fernzuhalten oder sie ihnen wegzunehmen. Damit legen sie ja das beste Zeugnis für die Bibel ab. Weil ein Buch, das nichts zu sagen hat, muss ich niemandem wegnehmen. Ich muss ja nur jemandem etwas wegnehmen, das irgendetwas in Bewegung bringt. Und der berühmte französische Rationalist Voltaire, der 1778 starb, behauptete sogar, dass die Bibel innerhalb von 100 Jahren nur noch als Antiquität zu finden sein würde. 1778 ist er gestorben, 1878 gibt es immer noch Bibeln und im Jahr 2003 gibt es Millionen Bibeln. Und zwar nicht antiquarisch, sondern neu gedruckt. Es gibt aber noch eine weitere Form der Vernichtung von Gottes Wort, die heute sehr aktuell ist. Man verbrennt und verbietet die Bibel nicht, aber man sagt, dass das von Menschen geschrieben sei, stimmt ja auch, aber auf die man sich nicht verlassen kann und durch gezielte Umdeutung des Wortes wird ihm die Kraft genommen. Man spricht nicht mehr von dem, was Gott gefällt, sondern von dem, was uns gefällt und so sagt auch Paulus dem Timotheus, denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aufsuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechend und die sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Ist eben interessanter. Legenden und Spekulationen, da weiß man nie richtig, was das ist. Das ist immer faszinierend, weil noch niemand hat es gewusst. Und wir sind so interessiert an dem, was noch niemand gewusst hat und nur bestimmte Leute wissen. Kürzlich habe ich mal von jemandem gehört, der hat irgendetwas da vertreten, da falle ich fast vom Stuhl, wenn ich so Dinge lese. So eine christliche Bewegung. Und dann hat dann mein Sohn da mit dem gesprochen, ich über mich ein bisschen. Auf jeden Fall war interessant, was ich zu hören bekam. Ich habe Bibelstellen gefunden, wo er gesagt hat, es gäbe keine Bibelstellen. Die Antwort dieser Leute war, ja, dieser Mann hat eben besondere Offenbarungen. Ja, voilà, wunderbar. Das ist interessant, das ist anziehend, die Säle sind voll. Legenden und Offenbarungen ist etwas faszinierend. Ich weiß etwas, was alle anderen nicht wissen. Aber Gott hat sein Wort offenbart. Wir dürfen alle wissen, was er gesagt hat. Es gibt kein Geheimnis. Wir sind auch nicht da, Geheimnisse zu machen und Jünger um uns zu schauen, weil wir etwas mehr zu wissen meinen, als Gott offenbart hat. Wie agierst du auf Gottes Wort? Kannst du das hören, wenn Gott sagt, dass du verloren bist und durch die Hinwendung zu ihm Rettung erfährst? Oder ärgert dich das? Dass es nur Jesus ist?
Die Folge daraus ist eindeutig wie bei König Joachim, der das Unglück nicht von sich wenden konnte. So kannst du auch das Unglück nicht von dir wenden, es sei denn, du beanspruchst das Liebesangebot Gottes, das er dir macht durch Jesus Christus und das er auch in der Bibel dir aufzeigt. In keinem anderen ist Rettung, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie gerettet werden sollen. So sicher unser Verderben ist, genauso sicher ist unsere Rettung, wenn wir Jesus als Erlöser annehmen und auf Gottes Wort hören. Und ein letztes: Diese Begebenheit zeigt deutlich, dass Gott die Vernichtung seiner Worte nicht zulässt. Er sagt den Jeremia, nachdem das verbrannt war, diese Schriftrolle, nimm eine neue Rolle und lass alles darauf schreiben, was in der ersten Rolle stand. Jeremia macht das. Es ist einfach ganz unmöglich, das, was Gott uns mitteilen will, zu vernichten. Es geht nicht. Gott lässt es nicht zu. Jeremia diktiert dem Baruch nochmals diese Schriftrolle. Sie ist, wir haben sie heute. Wir können das heute lesen. Er gibt Jeremia nochmals den Auftrag, und da fällt mir unweigerlich das Wort aus Jesaja ein, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. Es kann nicht ausgelöscht werden, auch im 20. und 21. und 23. Jahrhundert nicht. Und wenn es noch einmal einen Feldzug gibt gegen die Bibel, sie wird nicht vernichtet werden können. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gott wird dafür sorgen, dass seine Offenbarung immer zugänglich bleibt. Und blicken wir nochmals zurück auf Kaiser Diokletian. 22 Jahre nach der Vernichtung der Bibelhandschriften wurde vom Kaiser Konstantin am ersten allgemeinen Konzil die Unfehlbarkeit und Autorität der Bibel bestätigt und Eusebius bekam den Auftrag, 50 Kopien der Bibel zu veranlassen. Und 50 Jahre nach dem Tod Voltaires, der glaubte, die Bibel würde aussterben in den nächsten 100 Jahren, nur noch antiquarisch erhältlich sein, in seinem Haus gebrauchte die Genfer Bibelgesellschaft seine Druckerpresse, um Bibeln zu produzieren. So wunderbar setzt Gott Zeichen, dass wir erkennen können, dass sein Wort nicht tot zu sprechen und nicht auszurotten ist, sondern dass er seinen Willen kundtut. Unzerstörbare Worte. Eingangs fragte ich, was bewegt Juden heute, die Heilige Schrift, in welcher sie so nachdrücklich als verstockt und undankbar und verdorben erklärt werden, so zu hüten, dass sie sie in ein Museum stellen, das jeder Mensch ansehen kann. Es ist, weil sie wissen, dass das Gottes Wort ist. Und offenbar haben sie doch noch, entgegen, anders als Joachim, einen hohen Respekt vor der Offenbarung Gottes, dass sie das, was Gott sagt, erhalten wollen. Bist du dir bewusst, dass du mit der Bibel das kostbarste Gut in den Händen hältst, das ein Mensch in den Händen halten kann? Das ist Gottes Ansprache an dich und an mich. Aber ich stelle immer gerne uns Christen die Frage, die wir uns ja so schnell als bibelgläubig bezeichnen. Biblisch. Stelle ich immer gern die Frage, ja, wie viele Seiten hat deine Bibel, wenn du so biblisch bist? Angenommen, du hältst deine Bibel hoch, wir würden jetzt alle unsere Bibel hochhalten und alles, was du nicht gelesen hast, fällt raus. Und nur das, was du gelesen hast, bleibt drin. Was denkst du, wie dick ist deine Bibel? Wir können nicht als Christen auf der Welt herumlaufen und alle beschwören mit der Bibelgläubigkeit und uns ist die Bibel wichtig und selber kennen wir sie gar nicht so richtig. Die nehmen uns ja gar nicht ernst. Dann schimpfen wir über Professoren, die Bibel nicht ernst nehmen, aber die haben sie vielleicht schon 20 Mal gelesen und wir noch nicht einmal. Dann können wir ihm nicht vorwerfen, er kennt die Bibel nicht. Dann sagt er uns 2, 3 Versen, wir haben keine Ahnung, von was er spricht. Wie dick sind unsere Bibeln? Ich habe hier einen Bibellesezettel. Den habe ich immer in meiner Bibel. Und ich habe den hinten aufgelegt. Da ist jedes Kapitel der Bibel drauf. Und ich möchte euch empfehlen, dass ihr euch vornehmt, in den nächsten Jahr oder zwei Jahren, in den nächsten 20 Jahren, einmal die Bibel durchzulesen. Und da könnt ihr dann immer abstreichen, welches Kapitel ihr gelesen habt. Könnt pro Tag eins lesen oder zwei oder könnt ein ganzes Buch lesen. Und dann seht ihr, jetzt bin ich mal ganz durch. Ihr werdet nicht keine Probleme haben, es werden nicht keine Fragen kommen. Es werden sich nicht alle Fragen lösen, sondern es werden auch Fragen hochkommen, die ihr bis jetzt noch nicht gehabt habt. Aber ihr werdet auch wachsen in der Erkenntnis Gottes.